Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen zu Einfach unterrichten Mathematik. Schön, dass du wieder dabei bist. Hast du dir schon einmal vorgestellt, wie dein Mathematikunterricht in einer KI-gestützten Zukunft aussehen könnte? Vielleicht aber in deine SchülerInnen an individuell generierten Aufgaben, erhalten automatisches Feedback oder gehen ihren eigenen Lernpfaden nach, während du vor allem erklärst, motivierst und unterstützt, wenn es nötig wird. Ich selbst habe mich in den letzten Jahren schon intensiv mit dem Einsatz von KI im Unterricht beschäftigt und dabei vor allem erlebt, wie hilfreich KI als Tutor für SchülerInnen sein kann. Sie erklärt, gibt direktes Feedback und liefert passende Übungsaufgaben. Aber heute geht es um eine ganz andere Perspektive. Und ich freue mich da ganz besonders drauf, weil der Fokus nicht darauf liegen wird, wie KI beim Lernen hilft, sondern wie Mathematikunterricht SchülerInnen dabei unterstützen kann, KI zu verstehen, kritisch zu beurteilen und Entscheidungen von Algorithmen einschätzen zu können. Also, wie machen wir die Funktionsweise von KI im Klassenzimmer greifbar und verständlich? Wie lassen sich mathematische Ideen nutzen, um digitale Mündigkeit zu fördern? Und genau dafür habe ich einen Gast bei mir, der in diesem Feld forscht. Rolf Bieler. Rolf ist Professor oder war vielmehr Professor für Didaktik der Mathematik an der Universität Paderborn und aktuell ist er Mitleiter des Projekts ProDaBi, das heißt Project Data Science and Big Data in der Schule, das von der Deutschen Telekom Stiftung gefördert wird und dabei begleitet er viele Unterrichtsprojekte wissenschaftlich. Schön, dass du da bist, Rolf.
Ja, vielen Dank, Tim, dass ich Gelegenheit habe, heute mit dir über diese Thematik zu sprechen.
Ich freue mich sehr, dass wir heute da gemeinsam drüber sprechen können, wie wir künstliche Intelligenz als Lerngegenstand in den Mathematikunterricht reinrücken und auch konkrete Beispiele für Unterricht liefern können. Ich glaube, wir haben Beispiele hast Beispiele mitgebracht für die Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe. Bevor wir in die Beispiele gehen, lass uns klären, warum das alles wichtig ist. Die Zeitschrift Mathematik lehren widmet dem Thema ja eine ganze Ausgabe, du bist der Herausgeber, weil vor allem KI unseren Alltag verändert. Empfehlungsalgorithmen bestimmen, welche Filme wir sehen, Chatbots formulieren Texte und medizinische Diagnosen werden von Algorithmen unterstützt. Warum ist es wichtig, dass Schülerinnen verstehen, wie diese Systeme funktionieren?
Man kann es von verschiedenen Perspektiven aus betrachten. Einmal sind Schüler natürlich irgendwie unmittelbar betroffen, weil sie diese Systeme nutzen im Rahmen der Nutzung von digitalen Geräten mit dem Mobilfon und so weiter werden viele Apps verwendet, die überraschende Dinge tun, nämlich Musik vorzuschlagen, die tatsächlich dann auch meistens oder oft dem eigenen Geschmack entspricht oder auch Filme zu empfehlen. Und das ist ja alles etwas überraschend, wie sowas überhaupt funktionieren kann.
Wie Zauberei.
Und von daher wirkt wie Zauberei. Also es wird dann immer von künstlicher Intelligenz gesprochen, dass da irgendwie eine intelligente Maschine dahinter steckt. Und natürlich wäre es wichtig, und das versuchen wir auch, das etwas zu entmystifizieren. Das sind Algorithmen, die trainiert werden mit Daten und auf diese Weise lernen etwas über Vorlieben von Personen und das dann auch entsprechend umsetzen, indem sie zum Beispiel dann gucken, welche anderen Personen haben ähnliche Vorlieben und was haben die anderen Personen noch für Musikstücke oder Filme gesehen und schlagen. Und auf dieser Weise wird das dann vorgeschlagen, was man vielleicht auch interessant finden könnte. Und da stecken mathematische Methoden dahinter, die gar nicht so schwierig sind. Also die tatsächlich verwendet werden, sind relativ schwierig und auch schwer zu vermitteln. Selbst in der Oberstufe ist das nicht so einfach. Aber man kann die so manches kann man so vereinfachen und erklären, sodass man so eine Grundidee auf jeden Fall versteht, wie so etwas zustande kommen kann.
Und das geht ja sogar schon mit Schülern der 5. und 6. Klasse?
Ja, das ist natürlich eine Herausforderung. Also wir haben Materialien für die Klasse 5 und 6 entwickelt. Und das ist dadurch erzeugt worden, will ich mal sagen, weil in Nordrhein-Westfalen, das Bundesland, glaube ich, war das erste Bundesland, hat Informatik verbindlich in Klasse 5 und 6 eingeführt. Und da war auch die Frage, gibt es, und da sollte auch KI in einem einfachen Sinne, ohne dass man groß programmiert, den Schülern nahegebracht werden. Und da haben wir ein bisschen aufgebaut auf Erfahrungen. Also KI ist das eine Thema. Wir beschäftigen uns ja auch mit Data Science und Data Literacy, also auch mit Umgang mit Daten, die verknüpft sein können. Der Umgang kann verknüpft sein mit KI oder eben auch ohne KI. Und da gibt es eine lange Tradition, dass man also mit Schülern mit Datenkarten arbeitet, wo dann mehrere Merkmale zum Beispiel von ihnen draufstehen. Und mit diesen Karten kann man dann sortieren, anordnen, klassifizieren und auf diese Weise so auch Diagramme mit aus den Karten zusammenbauen. Und das hat eine gewisse Tradition auch schon von der Grundschule her, dass damit, das sind eigentlich multivariate Daten, also Daten mit mehreren Merkmalen, und dass auch solche Daten Schülern nahegebracht werden können, wenn sie also mit so einem Kartenmaterial anschaulich arbeiten können. Mhm. Zum Teil spielen die Schüler das auch nach, indem sie sich selber als Merkmalsträger verstehen und dann in der Klasse, zum Beispiel nennt man lebendige Statistik, sich nach verschiedenen Kategorien ordnen und aufstellen, um auf diese Weise bestimmte statistische Übersichten über eine Gruppe zu bekommen. Und von dieser Idee ausgehend haben wir mit Lebensmittelkarten gemacht, also Karten, wo Lebensmittel mit ihren Nährwertangaben notiert sind.
Ja, das sind so Karten, diese Datenkarten, von denen du sprichst, da sind dann Nährwertangaben von Obst, Gemüse und so verschiedenen Snacks drauf, ne?
Ja, genau. Und die Idee ist, kann man diese Nährwertangaben nutzen, um die Lebensmittel zu klassifizieren, den eher empfehlenswert oder eher nicht empfehlenswert. Und da werden die Karten als erstes gelabelt, aufgrund von Hintergrundwissen, was hält man eher für empfehlenswert oder nicht empfehlenswert. Das ist auch in der KI oft so, dass solche Systeme dann erstmal so, wie man nennt das, labeln, nach einem bestimmten Etikett, mit einem Etikett versehen werden. Und dann versucht man, ein Entscheidungsverfahren zu finden, mit dem man relativ sicher, also ohne viel Fehler zu machen, voraussagen kann, ob ein Lebensmittel empfehlenswert ist oder nicht. Und das sind sogenannte Entscheidungsbäume. Und das ist auch eine bekannte KI-Methode, die auch durchaus häufiger verwendet wird. Und das kann man sozusagen mit diesen Datenkarten ganz gut mit den Schülern spielerisch nachbilden. So dass man am Schluss eine Regel hat, wie wenn das der Fettgehalt so und so viel, einen so und so einen Schwellenwert von der und der Größe übersteigt und dann noch die Kalorien einen bestimmten Schwellenwert überschreiten und der Zuckergehalt das und das ist, dann ist es nicht empfehlenswert. Und so hat man sozusagen mehrere Merkmale dann kombiniert, um so eine Entscheidungsregel zu bauen.
Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, man nimmt den Fettanteil in einem Lebensmittel und sagt zum Beispiel unter 8 Gramm, wenn das so ist, dann ist es zum Beispiel empfehlenswert. Ja?
Genau.
Also das wäre jetzt so eine Entscheidungsregel, die du formulierst.
Das wäre erstmal eine einstufige Entscheidungsregel, dann würde man das sozusagen, sagen wir mal, probeweise so sagen und dann macht man natürlich Fehler, weil man meist mit so einem Kriterium nicht schon gleich die aufteilen kann in empfehlenswert, nicht empfehlenswert. Und dann hat man diejenigen, die jetzt einen höheren Fettanteil haben und die niedrigen, das sind zwei Untergruppen, und in denen wendet man dann noch ein zweites Kriterium an, zum Beispiel dann Kalorien, und teilt die Gruppe dann wieder auf. Und wenn man die Gruppe aufteilt, dann entscheidet man sozusagen immer nach der Mehrheitssituation. Also wenn dann in einer Untergruppe jetzt, sagen wir mal, 10 empfehlenswerte Lebensmittel stecken und 2 nicht empfehlenswerte, sagt man, ihr seid alle empfehlenswert. Ist sich bewusst, dass sozusagen da ein Fehler von 2 gemacht wird. Und wenn man dann diese Entscheidungsregel so hatte, versucht man, die schrittweise weiter zu verbessern, indem man nochmal solche Äste an den Baum anbaut. Also, dass man dann nach mehreren Stufen, also mehrstufiges Entscheidungsverfahren hat, was dann vielleicht 80% oder 90% der Lebensmittel richtig einordnet. Das sind die sogenannten Trainingsdaten. Und dann das Wichtige ist dann aber, dass man prüft, ob diese Entscheidungsregel auch auf neue Daten gute Ergebnisse liefert. Das ist sozusagen die Grundidee. Man macht das auf sogenannten Trainingsdaten und muss dann gucken, ob auf sogenannten Testdaten oder Validierungsdaten die Regel genauso gut ist oder vielleicht schlechter oder besser. Und je nachdem, was da rauskommt, würde man die Regel dann eventuell noch korrigieren, weil der Sinn der Regel ist, dass man damit auch für zukünftige Lebensmittel solche Klassifikationen relativ fehlerarm machen kann. Und deshalb ist es immer wichtig, das ist auch eine wichtige Idee, Daten, die man hat zum Trainieren einfach mal aufzuteilen in Trainings- und Testdaten zurückzulegen sozusagen, damit man eine Kontrolle hat, ob man jetzt eine Entscheidungsregel entwickelt hat, die nur ganz speziell auf diesen Datensatz zutrifft oder ob man eine Regel hat, die auf allgemeinere Gültigkeit besitzt. Und das ist eine Praxis, so wird jedes Machine Learning System, was man in der Praxis verwendet, basiert auf dieser Idee, dass man erstmal Trainingsdaten nimmt, also und dann darauf ein System trainiert. Und die können natürlich auch schon problematisch sein oder verfälscht, aber deswegen muss man immer Testdaten nehmen und dann womöglich, wenn man das System in der Praxis anwendet, nochmal Validierungsdaten später mit dazu nehmen und beobachten, ob die Fehlercharakteristika, ob die auch so bleiben oder ob sich dann bestimmte stärkere Fehler einschleichen oder nicht.
Ja, zu diesem Artikel, den ihr da ja auch in der Ausgabe findet, da ist ja auch zu diesem Beitrag eben, sind glaube ich auch Druckvorlagen für diese Datenkarten dabei, sowie auch Tipps und so weiter, wie dann eben halt, wie man diese Aktivität auch ausweiten kann. Also das heißt, wenn man da Interesse hat, das selber mal durchzuführen, dann kann man das quasi mit den Druckvorlagen einfach schon direkt 1:1 umsetzen.
Wir haben sogar reale Karten, noch einige Spiele, Klassensätze verfügbar. Also man kann uns auch anschreiben und wenn man Glück hat, kann man noch so einen realen Klassensatz mit den Datenkarten von uns geschenkt bekommen. Also wir haben etwa 2000 solche Kartensätze in nordrhein-westfälischen Schulen verteilt, aber es sind noch einige übrig.
Ja, also es lohnt sich dann mal, auf eure Webseite zu gehen. Dann kommen wir mal zur Mittelstufe. Es gibt ja auch im Bereich ein Beispiel für die Mittelstufe in der Ausgabe. Und da geht es in dem Artikel Wortvorschläge beim Chatten um die Welt der Sprachmodelle. Er erklärt im Prinzip, wie man so Modelle funktionieren. Sogenannte N-Gramm-Modelle, so heißen sie, ne? Und warum die ein guter Einstieg ins Natural Language Processing sind. Und dazu gibt es auch dann wieder Arbeitsblätter, Präsentationsfolien, ein digitales Tool, mit dem die Schüler experimentieren können. Wie kann man dieses komplexe Thema so greifbar machen, dass auch MittelstufenschülerInnen das verstehen überhaupt? Und vielleicht kannst du uns einmal dieses N-Gramm-Modell erklären.
Gut, man sagt ja manchmal, ChatGPT ist ein stochastischer Papagei. Das ist ein bisschen sehr vereinfacht. Man soll aber sagen, dass Vorschläge, also Sätze sozusagen gebildet werden, indem man abhängig von dem, was man schon da hat, guckt, welche Wörter könnten in der nächsten Stufe mit großer Wahrscheinlichkeit kommen. Na, dass man sozusagen abhängig von bestimmten Wortteilen oder Satzteilen gibt es sozusagen im System eine bestimmte Statistik, welche Wörter da in der realen Sprache häufig vorkommen. Und dann wird mit einer Wahrscheinlichkeit entschieden, da ein bestimmtes Wort vorzuschlagen. Und das wird jetzt hier in einem einfachen Beispiel mit wenigen Worten so gewissermaßen nachsimuliert, wenn man so will, um das sagen wir für nachvollziehbar zu machen an einfachen Beispielen.
Und im Prinzip funktionieren alle Sprachmodelle darauf, so, also nach diesem Muster. Also ich meine jetzt nicht die Sprachmodelle, die wir jetzt wie ChatGPT oder so benutzen, sondern wenn wir eben halt chatten, ne, also bei WhatsApp oder bei bei Nachrichten oder irgendwas dann so vorgeschlagene Wörter kommen.
Im Prinzip funktioniert das so, ne? Dass man sagt, man fängt einen Satz an, ich liebe, und dann kriegt man immer so ein paar Vorschläge, dich oder nach Wahrscheinlichkeiten. Und das ist dann teilweise so, dass das natürlich ganz allgemeine Wahrscheinlichkeiten dahinterlegt werden und Wortlisten sozusagen, die da möglich sind. Und manchmal ist es ja auch so, dass ein System personalisiert reagiert, weil es meine eigene Chat-Sprache analysiert. Also ich chatte vielleicht oft mit Karin und dann wird mir das sozusagen als Person angeboten, der ich jetzt einen Gruß schicken möchte oder so. Das heißt, es ist nicht nur das allgemeine System, sondern das System lernt auch über meine eigenen Nutzungsweisen und gibt dann gewissermaßen personalisierte Vorschläge. Also das heißt, in der Benutzung wird sozusagen werden auch die Wahrscheinlichkeiten mit verändert.
Genau, also es lernt quasi mit dem, was du so schreibst.
Es lernt quasi mit, ja. Und das ist ein ganz gutes Beispiel. Das kann man mit Stochastik ist ja Thema in der Schule. Das kann man also mit einfachen Stochastikkenntnissen eigentlich ganz gut sich erarbeiten und auch, wie gesagt, nachspielen.
Ja, ein bisschen schwieriger wird es dann ja, wenn man in die älteren Klassenstufen kommt. Und da gibt es dann ja auch einen Beitrag, bist du auf dem Arbeitsmarkt vermittelbar? Was ja auch schön ist, weil es gerade für diese Altersstufen ja eben auch wirklich ein Thema ist, wenn es so um Berufsorientierung geht. Oder der österreichische Arbeitsmarktservice, also arbeiten mit diesem System AMAS, versuchen sie ja die Chancen von Arbeitssuchenden zu berechnen. Und hier wird in einem Artikel erklärt, das zugrunde liegende statistische Modell, und die stellen dann auch Arbeitsblätter bereit, um Vermittlungswahrscheinlichkeiten selbst schätzen zu können. Wie geht man damit im Unterricht um, mit diesem Material? Also was ist da der Kerngedanke dahinter?
Ja, vielleicht muss man erstmal nochmal erläutern, was da in der Realität dahinter gestanden hat.
Ja, ich stelle mir das wahnsinnig komplex vor, tatsächlich. Aber man kann es scheinbar runterbrechen.
Ja, um sozusagen das runterbrechen, bevor ich das erklären kann, muss man vielleicht nochmal kurz sagen, was ist die Problematik gewesen. In Österreich hat man überlegt, einen Algorithmus in den Arbeitsämtern zu implementieren, die sozusagen für einen Menschen, der dorthin kommt, der arbeitslos ist, die Vermittlungswahrscheinlichkeit berechnet. Und die Idee war zu sagen, gut, wenn er eine geringe Vermittlungswahrscheinlichkeit hat, hat er vielleicht sowieso keine Chance. Dann nützt auch eine Fortbildung nichts. Und wenn er eine sehr hohe Vermittlungswahrscheinlichkeit hat, dann ist es auch nicht so sinnvoll, weil er von alleine einen Job findet. Also ist die Idee, bei mittleren Vermittlungswahrscheinlichkeiten wird ein Fortbildungsangebot gemacht, um dort möglichst effektiv Leute in den Arbeitsmarkt zu bringen. Und dieses System, das hat es wirklich gegeben, das hat sozusagen auf Daten operiert zu Arbeitslosen mit Eigenschaften, also wo kommen die her, welches Alter haben die, welches Geschlecht haben die, sind die gesund, ja, Religion weiß ich nicht, aber gesundheitliche Beeinträchtigungen, ja oder nein. Und mit diesen ganzen Daten wurde der Algorithmus sozusagen trainiert, um dann möglichst gut, wenn jetzt ein Neuer kommt in das System, zu sagen, welcher Person oder welchem Personenkreis ähnelt diese neue Person, die dort ins Arbeitsamt kommt. Und dann gibt man sozusagen diese Empfehlung oder man hat sozusagen für diesen Personenkreis sowas wie eine Vermittlungshäufigkeit in der Vergangenheit errechnet, wie ist ja bekannt. Man weiß, ob die vermittelt wurden oder nicht in einem bestimmten Zeitraum. Und dann kann man sagen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, das ist eine ähnliche Person, also hat die auch in Zukunft die und die Vermittlungswahrscheinlichkeit. Also das war sozusagen die Idee. Und dann ist man sozusagen drauf gekommen, dass bestimmte Benachteiligungen.
Ja, ich wollte gerade sagen, es führte sicherlich zu Diskriminierung, oder?
Ja, also es ist einfach so, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, also Menschen mit Behinderung oder auch Frauen oder auch bestimmte Altersgruppen, insbesondere Ältere, eine schlechtere Chance hatten, in der Vergangenheit wieder in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das sind die Daten aus der Vergangenheit, und man hat einfach, und das hat man praktisch in die Zukunft fortgeschrieben. Das heißt, diese Diskriminierung bestimmter Personengruppen, die wird mit diesem Algorithmus sozusagen in die Zukunft fortgesetzt. Weil man gesagt hat, okay, die Frauen beispielsweise sind so und so viel, das ist ein kompliziertes Modell, das hat immer, ich sag mal, da gibt es dann immer so einen Gender-Faktor oder einen Behindertenfaktor, der also die Wahrscheinlichkeit dann hochsetzt oder reduziert. Und diese Dinge sind dann gewissermaßen in dem Algorithmus für die Zukunft vorgeschlagen worden. Und insofern wird die Diskriminierung, wenn man es für eine solche hält, aus der Vergangenheit praktisch in die Zukunft vorgeführt. Und das hat man sozusagen unter anderem als sehr problematisch angesehen und hat dieses System, da gibt es auch ganz viele Artikel dazu, und hat dieses System dann nie implementiert. Und das wird jetzt versucht, einfacher. Wir haben versucht, oder die Autoren haben versucht, an die Daten irgendwie ranzukommen. Das ist natürlich alles sensibel, die werden nicht rausgerückt. Die Idee war deshalb, man simuliert so einen Datensatz, der ähnliche Eigenschaften hat, also nicht so viele Merkmale, wie beim Arbeitsamt tatsächlich verfügbar sind, sondern eine Teilmenge, Altersgruppe und bestimmte andere Merkmale. Um dann sozusagen nachvollziehen zu können, wie sowas passiert. Und dann auch halt eine Diskussion zu führen, ist das jetzt in Ordnung, wenn jemand in der Vergangenheit schlechte Chancen hatte, vermittelt zu werden, dass man das in der Zukunft auch so handhabt. Und das ist natürlich politisch auch, kann man das ja so und so sehen. Man kann ja sagen, man möchte gerne bestimmte Personengruppen besonders fördern, auch wenn sie in der Vergangenheit nicht so gut vermittelt waren. Oder man hat so einen Effizienzgedanken, der sagt, das ist mir alles egal, ich möchte meine Fortbildung in die Leute investieren, wer immer das ist, die dann eine bessere Chance haben, vermittelt zu werden. Und das sind natürlich Wertmaßstäbe. Also ob ich jetzt Benachteiligte besonders fördern möchte oder ob ich sage, das mache ich so weiter wie immer bisher. Und darüber muss man ja sprechen sozusagen. Und das wird eigentlich dadurch ganz gut für die Schülerinnen und Schüler nachvollziehbar, dass hier Entscheidungen getroffen werden, Wertentscheidungen getroffen werden können oder dass in einem Algorithmus auch bereits Wertentscheidungen stecken, die man aufdecken muss, indem man sich genauer damit befasst.
Genau, und damit man das im Unterricht auch gut umsetzen kann, gibt es in dem Artikel dann auch Hinweise zu ethischen Diskussionen und auch ein paar Hintergrundtexte zum AMAS-System, ne?
Genau, was ich so jetzt gerade kurz erwähnt habe. Und es gibt vor allen Dingen, es ist eben wichtig, es gibt eben tatsächlich Arbeitsblätter und Datensätze und Dateien, sodass das also relativ gut, wenn man sich damit, muss sich schon einarbeiten in die Sachen, das ist klar. Aber dann ist es auf jeden Fall grundsätzlich machbar, das im Unterricht auch mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren.
Gut, dann würde ich sagen, zum Schluss machen wir noch einen kurzen Blick auf ein etwas spielerisches Lernprojekt. Vom Zufall zur optimalen Strategie ist ja ein Beitrag über so bestärkendes Lernen. Also am Beispiel einer Bauernschachvariante erarbeiten die SchülerInnen dann, wie Algorithmen durch Versuch und Irrtum besser werden. Was macht das Thema besonders spannend für die SchülerInnen?
Also wir haben da auch reale Spiele in unters Volk gebracht, damals im Wissenschaftsjahr, die sehr gut angekommen sind. Also gut, die Schülerinnen und Schüler versuchen natürlich erstmal selbst eine Strategie zu entwickeln, zu gewinnen. Und das kann man auch machen. Und interessant ist dann sozusagen, dass eine Maschine tatsächlich auch genauso mit dem ähnlichen Resultat zumindest, nicht auf genau dieselbe Weise, dass auch eine Maschine sozusagen, von die nichts weiß über Strategien und so weiter, einfach dadurch die richtige Gewinnstrategie lernt, dass es so nach und nach die nicht erfolgreichen Strategien aussortiert. Also die Idee ist zu sagen, okay, es ist erstmal, sind alle Züge gleichberechtigt. Wir ziehen zufällig aus der Menge der möglichen Züge und beobachten dann sozusagen mal, ob man damit gewinnt oder nicht. Und wenn man halt verliert, dann wird diese Möglichkeit aussortiert. Man kann sich das vorstellen, dass also bei jedem, zu jeder Spielkonfiguration da eine Urne, so eine stochastische Urne dazu liegt, wo alle möglichen Züge drin sind, die grundsätzlich möglich sind, vom Spielregeln her möglich sind. Und dann wird, wenn also es einmal durchgeführt ist und nicht erfolgreich war, dann wird sozusagen aus dieser Urne eine bestimmte Option entfernt. Und so, wenn man das lange genug macht, dann bleiben halt bestimmte Züge übrig und mit denen kann die Maschine dann tatsächlich gewinnen. Und als Mensch macht man das natürlich so ähnlich, aber nicht so systematisch, dass man sagt, okay, wenn ich das mache, dann führt das nicht zum Erfolg, also mache ich nächstes Mal was anderes und so weiter. Und das ist aber jetzt hier gut nachvollziehbar, dass die Maschine das ohne irgendwas Intelligentes zu können und zu kennen, einfach nach Zufall verfährt und so nach und nach einfach, deswegen heißt es verstärkendes Lernen, weil gewissermaßen man sieht, ob das erfolgreich ist oder nicht und dann die nicht erfolgreiche Strategie einfach aussortiert und dann beim nächsten Spiel nur noch mit einer reduzierten Konfigurationsanzahl arbeitet und dann wieder was aussortiert. Und das ist eigentlich eine Idee, dieses verstärkende Lernen. Das ist auch bei, übrigens bei ChatGPT wird das auch für bestimmte Zwecke verwendet. Das ist also nicht nur ein andere, also werden mehrere Methoden gemischt und das verstärkende Lernen ist eine Methode, die auch häufig angewendet wird. Und deswegen haben wir gedacht, das sollte man auch mal selber erfahren. Das ist Bauernschach, ist ein sehr einfaches Spiel. Gibt ja viel kompliziertere Spiele, wo die Systeme so ähnlich arbeiten, aber das kann man natürlich nie nachvollziehen, weil das viel zu viele Möglichkeiten sind. Und hier ist das überschaubar. Man kann also selber, wir haben dieses Kartenspiel entwickelt, da kann sozusagen eine mit verschiedenen Rollen, die die Schülerinnen und Schüler einnehmen können, und eine Rolle ist, ich bin die Maschine und ich handle dann sozusagen nur, ohne, ich schalte sozusagen mein Denken aus und handle nur nach diesen Zufallsstrategien. Das heißt, man spielt dann wirklich selber Maschine und sieht dabei, wie dann so nach und nach eben eine Gewinnstrategie entsteht.
Auch dazu kann man das ganze Material und so weiter wieder in der Zeitschrift, in der Ausgabe finden. Man kann auch hier wieder sagen, ich lade mir das runter oder ich habe das in der kopierten Version und kann es eben halt direkt im Unterricht einsetzen. Jetzt wird es Zeit, dass wir das Gespräch langsam abrunden und vielleicht zu so einem Fazit kommen. Also wir haben ja heute 4 Unterrichtsideen aus der Zeitschrift Mathematik Lehren vorgestellt. Von Entscheidungsbäumen über Sprachmodelle bis hin zu algorithmischen Entscheidungen und dem verstärkenden Lernen. Rolf, was sollten Lehrkräfte unbedingt beachten, wenn sie solche KI-Themen in ihrem Unterricht integrieren? Das wäre jetzt vielleicht so dein Schlusswort.
Sie sollten erstmal etwas nehmen, für das sie sich selber begeistern und wo sie sich auch genügend Zeit nehmen, sich darin einzuarbeiten und dann darauf vertrauen, dass die Schülerinnen und Schüler auch eigene Ideen entwickeln können. Das ist nämlich bei all diesen Beispielen der Fall und sie dann durch kritische Begleitung auch gut zum Ziel geführt werden können.
Damit sind wir am Ende des Podcasts und ich glaube, wir können Folgendes aus der Folge heute mitnehmen. Mit konkreten Spielen und Aktivitäten können wir erfahrbar machen, wie Maschinen lernen, Entscheidungen treffen. KI ist also ein Thema, das uns alle betrifft und sich sehr gut mit mathematischen Inhalten verbinden lässt. Wenn Mathematikunterricht aktuelle gesellschaftliche Themen aufgreift, dann entsteht ein Verständnis dafür, wie Daten, Modelle und Wahrscheinlichkeiten unseren Alltag prägen können. Dieses Grundwissen stärkt dann unsere Schülerinnen darin, Technologien kritisch zu beurteilen und sie werden auch befähigt, dann aktiv am Diskurs über Nutzen und Risiken teilzunehmen. Also Rolf, danke, dass du heute dabei warst. Und danke, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart und das euch angehört hat. Und wenn es euch gefallen hat, dann hört doch auch beim nächsten Mal wieder rein, teilt eure Erfahrungen gerne mit euren KollegInnen und bleibt neugierig. Bis zum nächsten Mal bei Einfach Unterrichten Mathematik.
Vielen Dank, Tim.
Das war Einfach Unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.